Hallo und herzlich willkommen beim Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Legal Leap. Heute habe ich die Freude, ein besonderes, energetisches und spannendes Interview mit euch zu teilen. Und zwar habe ich mit Sarah Vanessa Schneider gesprochen. Sarah ist Head of Legal and Compliance bei Verimi. Und sie nimmt uns heute mit in ihren Alltag in der Rechtsabteilung und erzählt uns, ja, wie sie dahin gekommen ist, wie sie jetzt das Team aufbaut und entwickelt. Und ihr erfahrt einiges über die Digitalisierung der Rechtsabteilung und auch ganz viel darüber, wie Sarah mit ihren externen Anwälten zusammenarbeitet und was ihr an der Stelle wichtig ist. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo Sarah, schön, dass du heute da bist.
Hi Nadine, ich freue mich hier zu sein.
Sarah, was ist denn der rote Faden, der dich in deiner Karriere dahin gebracht hat, wo du heute bist? Du bist ja jetzt Head of Legal and Compliance bei Verimi und warst ja zuvor auch als Rechtsanwältin tätig in zwei großen Kanzleien. Und was würdest du so rückblickend sagen, ist der rote Faden, der dich dahin gebracht hat?
Also was war der rote Faden? Ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen Schritt für Schritt entwickelt. Ich habe angefangen in einem ganz anderen Bereich, der jetzt zwar immer noch eine gute Grundlage ist, nämlich im Gesellschaftsrecht, und habe mich dann aber immer weiter entwickelt, weil ich einfach es total spannend finde, neue Sachen zu lernen. Also bin ich vom Gesellschaftsrecht erstmal in Kapitalmarktrecht, in Investmentrecht und dann ins Zahlungsverkehrsrecht, dann dann eben darüber wieder in den Bereichen, in denen ich jetzt bin, also viel Regulatorik. Und so ist es jetzt zumindest, wenn man jetzt mal von den Rechtsgebieten nur, also von der Seite das betrachtet, bin ich so quasi in den jetzigen Rechtsbereich reingewandert. Das ist natürlich sehr abstrakt. Also konkret war es wirklich, ich habe als Rechtsanwältin angefangen und habe dann immer überlegt, wo kann ich noch was dazulernen, wo kann ich mich selber einfach weiterentwickeln, und war dann einfach auch total neugierig und habe dann auch einfach Sachen gemacht, wenn sie sich angeboten haben. Und der Bereich, den ich jetzt gerade, also das, was ich jetzt gerade mache, nämlich digitale Identitäten, digitales Identitätsmanagement, also was das Unternehmen, für das ich arbeite, Verimi, macht, das ist super spannend, und das gab es auch tatsächlich einfach noch nicht in dieser Form, als ich angefangen habe, Jura zu studieren oder auch als ich angefangen habe zu arbeiten. Also das ist tatsächlich ein sehr neues Gebiet, und das macht es auch tatsächlich so spannend. Da gibt es irgendwie jeden Tag oder jede Woche gibt es wieder neue Aspekte, die ich dazulerne, und das macht einfach super viel Spaß. Und das ist mir auch wichtig. Vielleicht kann man auch das wirklich so ein bisschen als roten Faden ansehen, dass ich halt immer noch was dazulernen wollte, mich weiterentwickeln wollte. Also ich wollte einfach nie, dass es mir irgendwann mal langweilig wird, und bis jetzt habe ich das ganz gut geschafft.
Ja, digitale Identitäten, das klingt in der Tat extrem interessant. Das hast du jetzt ja selber gesagt, ist ein Rechtsgebiet, da gab es noch nichts, als du angefangen hast, und gibt auch jetzt noch nicht so viel. Wie findest du trotzdem deine Informationen? Wie bildest du dich da fort? Wie entwickelst du dich und dein Team in diesem Rechtsgebiet?
Was natürlich auch super spannend ist, man kann ja auch mitgestalten. Das heißt, es gibt natürlich Grundlagen, die jetzt auch zu irgendwelchen Prüfungen herangezogen werden können, und auch wenn neue Juristen sich jetzt damit befassen. Ich meine, Bewerber sind ja meistens nicht unbedingt aus diesem Bereich. Da kann man sich tatsächlich an so Veröffentlichungen von Aufsichtsbehörden auch langhangeln. Also zum einen so deutsche Aufsichtsbehörden, sprich BaFin und Bundesnetzagentur, aber natürlich auch europäische Veröffentlichungen. Und das Spannende daran ist natürlich, dass die Technik, wie sie es zeigt, oft einfach schneller ist als die Rechtsentwicklung. Sprich, wenn da jetzt neue Merkblätter der BaFin oder Veröffentlichungen der BNZA konsultiert werden, kann man da wirklich mitgestalten. Das fand ich auch immer super spannend, da einfach mitzudiskutieren und dann auch wirklich mit den Behörden in den Austausch zu gehen und so ist es einfach auch ein bisschen eine andere Arbeit. Ich meine, wenn man jetzt Zivilrecht, so klassisches Zivilrecht, ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber ich stelle mir so Mietrecht so ein bisschen vor, da ist einfach vieles auch anhand von Gerichtsentscheidungen und Kommentierung relativ, auch wenn sich da Sachen bewegen, es ist halt bis zu einem gewissen Teil einfach auch schon so ein bisschen vorgeschrieben. Ja, und den Bereich, den wir jetzt machen, da kann man auch wirklich noch sehr viel einfach mitmachen.
Wenn du sagst mitgestalten, wo hast du deine Informationen her, die du dann entsprechend weitergibst an die Aufsichtsbehörden, um das mitzugestalten? Also wo kriegst du dein Wissen her?
Das ist verschieden. Also wir sind in mehreren Verbänden engagiert. Da tauschen wir uns natürlich mit anderen Unternehmen aus, aber auch einfach von unseren Entwicklern. Also es ist wirklich so, dass in der Praxis unsere Developer kommen mit einer neuen Idee, wir uns das anschauen und dann rechtlich prüfen und dann auch zum Teil einfach merken, da gibt's ja noch gar nichts. Und das bringen wir dann auch ein. Und natürlich werden wir auch, weil man uns auch kennt in den verschiedenen Gremien, werden wir dann auch angesprochen und mal um Stellungnahmen gebeten. Und so können wir uns dann auch quasi einbringen, was wir für Ideen haben, was unsere Developer für Ideen haben. Und so können wir dann was beitragen.
Ja, spannend. Das ist ja dann auch wieder so eine Schnittstelle interdisziplinärer Arbeit, wo es dann absolut ohne den anderen Fachbereich gar nicht geht. Ja,
absolut, absolut. Also so reines, so sich nur auf Jura zu konzentrieren, das geht bei uns nicht. Also ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist in jedem kleineren Unternehmen und vor allem so Tech-Unternehmen wie Verimi, ist es gar nicht so möglich, dass man das sagt, ich mache jetzt ausschließlich, interessiere mich jetzt nur für Rechtsprobleme, sondern man muss dann schon auch offen sein für andere Bereiche. Und ich finde das auch super und ich habe auch zum Glück so geduldige Kollegen, die mir das dann auch alles schön erklären, wenn ich dann vorbeikomme. Und die mir dann auch zuhören und dann auch in Austausch mit mir gehen, wenn ich ihnen dann sagen muss, dieses oder jenes müssen wir halt beachten, wenn wir da rechtskonform sein wollen. Also das ist ein echt toller Austausch.
Du hast eben schon das Wort Bewerber erwähnt und ich weiß ja auch aus unserem Vorgespräch, dass du dein Team gerade ja ausbaust und auch einen neuen Bewerber suchst. Wenn du dich jetzt mal so reinversetzt, du hast ja selber auch diesen Schritt gemacht, bist als Rechtsanwältin auf die Unternehmensseite gewechselt und ja, vielleicht hast du ja auch einen Bewerber oder eine Bewerberin, für die das dann auch so ist. Was rätst du jemanden, der oder die diesen Schritt noch vor sich hat, also diesen Flip von der Anwaltsseite auf die Unternehmensseite?
Also es ist tatsächlich so, man muss so ein bisschen offen sein und man darf auch nicht zu besorgt sein. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass Bewerber vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend sind. Zum einen, wenn sie sagen, ja, aber das ist doch so ein Rechtsgebiet, mit dem kenne ich mich doch nicht aus. Also Nummer eins, es ist ja nicht nur ein Rechtsgebiet, sondern es ist so ein ganz bunter Strauß. Und im Prinzip ist es auch schon super, wenn man sich einfach in einem von diesen Rechtsgebieten auskennt und in die anderen sich so reinfindet. Also man muss dann einfach so ein bisschen offen sein, aber man darf da auch wirklich, oder man muss da auch wirklich nicht zu zurückhaltend sein. Man darf auch nicht zu spezialisiert sein, man muss so ein bisschen auch, das hört sich so doof an, aber so ein bisschen abenteuerlustig sein und gucken, was halt einfach kommt. So war es im Prinzip bei mir auch. Also ich hatte den Hintergrund ja Gesellschaftsrecht und Zahlungsverkehrsrecht und natürlich war da viel Regulatorik dabei, aber das deckt bei weitem auch nicht das ab, was jetzt noch alles dazu kam. Und genau, also einfach ein bisschen flexibel, offen und ein bisschen vielleicht auch mutig sein.
Ja, mutig sein und den Sprung ins kalte Wasser wagen, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz genau weiß, was da auf einen zukommt. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie du in der Rechtsabteilung aufgestellt bist? Vielleicht so ein bisschen zum Team und inwiefern ihr euch auch digitaler Tools bedient? Wie kann man sich das so vorstellen bei euch?
Also wir sind aktuell zu fünft und dann hoffentlich ja bald zu sechst. Und ich muss sagen, wir sind sehr digital unterwegs. Also ich meine, es kam natürlich auch durch Corona, aber wir sind weitestgehend paperless, bis auf natürlich Dokumente, die man aufbewahren muss im Original, aber ansonsten versuchen wir eigentlich alles digital abzubilden. Was wir auch entwickelt haben, ist ein Tool, wenn jetzt Verträge signiert werden müssen, dass, so wie es ursprünglich mal in verschiedenen Unternehmen und wahrscheinlich auch bei uns mal so war, dass es einfach eine Unterschriftenmappe gab, die dann von Zimmer zu Zimmer gereicht wurde. Das haben wir jetzt auch alles digitalisiert und wird dann quasi digital weiter geschoben und geprüft. Und dann kann auch eben genau nachvollzogen werden, wer wo welches Dokument gerade in der Prüfung ist. Das finde ich sehr, sehr nützlich und sinnvoll, weil dann kann man auch so ein bisschen besser die Timeline einfach sehen. Man kann das ein bisschen abschätzen. Zusätzlich sind wir jetzt gerade dabei, Ticketsystem zu entwickeln. Sonst kennt man das eigentlich auch nur aus der IT. Aber ja, wir sind halt ein IT-Unternehmen und wenn wir jetzt bei den E-Mails bleiben, dann kriegen wir auch von unseren Kollegen so ein bisschen zu hören, wie, oh, was gut seid ihr denn? Aber es hat natürlich auch einen Vorteil, weil dann kann man sich einfach als Team auch die Fragen anschauen und dann auch einfach die tatsächlich nehmen, die man beantworten kann, ob die Kapazitäten passen, ob das gerade auch in den Bereich passt, den man am besten bearbeiten kann, kann man dann direkt quasi online sehen. Wie gesagt, wir sind da auch noch weiter in der Entwicklung, was man noch alles digitalisieren kann, aber ich denke, wir sind auch schon relativ gut dabei.
Ja, Ticketsystem, da erinnere ich mich aus meiner Zeit als General Counsel auch dran, das habe ich nämlich auch eingeführt. Ja. Um einmal kurze Erklärung, also vielleicht wissen auch nicht alle, was das bedeutet, Ticketsystem, und es ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Also ich kenne das so, wir haben das damals gemacht mit Jira, mit dieser Software, und da kann man ja so bestimmte Vorkriterien einstellen. Das heißt, jemand, der eine Rechtsfrage hat, kann dann da seine Anfrage auswählen und auch so bestimmte Tick-the-Box-Sachen angeben, was für eine Art von Vertrag, was für eine Art von Rechtsfrage. Das kann man sich dann alles vorher überlegen und auch auf das Unternehmen spezifisch anpassen. Und dann geht das ein auf so ein Board, was dann ja auch agile Arbeitsweisen fördert, weil sich das Team auch entsprechend ja Interessen, Schwerpunkten, Gewichtungen da die Tickets rausziehen kann. Und jeder von außen kann also innerhalb der Rechtsabteilung nachvollziehen, okay, was für ein Stadium, in welchem Stadium ist dieses Ticket gerade, wie weit ist diese Rechtsfrage hier schon bearbeitet, sodass, wenn Urlaub, Vertretung oder eine Art Jobsharing praktiziert wird, es auch einfacher ist zu gucken, okay, wo stehen wir, und jemand anders kann den Fall übernehmen. Also so kenne ich das. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie das bei euch aussieht.
Ja, im Prinzip ist es so. Also wir haben dann quasi aber zwei Prozesse. Einmal, den du gerade beschreibst, so ist es eben angedacht für wirklich Rechtsfragen. Und dann gibt es aber natürlich auch noch den Freigabeprozess. Also da muss dann nicht nur Legal drüber schauen, sondern da wird dann natürlich auch der Fachbereich involviert, beziehungsweise meistens kommen die Fragen vom Fachbereich, aber es muss natürlich dann nochmal von Finance freigegeben werden, vom Datenschutzbeauftragten freigegeben werden. Und da wird es quasi parallel nochmal aufgezogen. Also gibt dann quasi zwei Parallelprozesse, aber in der Tat, es ist genauso so der Gedanke, wie du ihn beschrieben hast.
Jetzt mit deinem Wechsel auch von Anwalts- auf Mandantenseite, was würdest du denn sagen, ist so dein positivstes Mandantenerlebnis? Und ja, was ist vielleicht eins, wo du sagen würdest, ja, das war jetzt nicht so toll?
Also ich hatte viele, viele positive Mandantenerlebnisse. Also ich fand die Großprojekte, an denen wirklich viele auch aus anderen Rechtsbereichen involviert waren, die fand ich eigentlich immer am spannendsten. So eins tatsächlich rausgreifen, das ist ein bisschen schwierig. Und ein schlechtes Mandantenerlebnis. Also ich kann... Es gibt natürlich immer irgendwie, wie gesagt, es gibt spaßigere Mandate und welche, die so ein bisschen anstrengender sind. Aber vielleicht kann man so diplomatisch sagen, jeder Mandant findet seinen Anwalt und umgekehrt. Also ich glaube, man hat auch beidseitig so ein bisschen das Gefühl, was passt und was nicht, auch so zwischenmenschlich. Aber was ist mir positiv oder negativ, was es mir auf jeden Fall gebracht hat, ich weiß jetzt auch, wie ich am besten mit meinen jetzigen Beratern einfach kommuniziere. Also das kann ich schon mal sagen, ob positiv oder negativ, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Und ich weiß jetzt auch so ein bisschen, was kann ich auch von meinen externen Beratern jetzt fordern und wo kann ich auch so ein bisschen mehr Verständnis einbringen. Was vielleicht, das kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen, aber was vielleicht jemand, der die ganze Zeit in der Rechtsabteilung war und nie selber in der Situation war, gar nicht, vielleicht anders beurteilen würde. Mhm.
Nach welchen Kriterien suchst du denn deine Anwälte aus, mit denen du zusammenarbeitest im Unternehmen?
Ich bin tatsächlich auch gerade so ein bisschen noch in der Entwicklung, weil wir hatten natürlich noch von meinem Vorgänger eine ganze Reihe an Beratern. Und ich bin jetzt auch in der Tat gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase und challenge da auch gerne mal so ein bisschen die aktuellen Berater. Und zum einen suche ich über die bekannten Informationsmedien, also ob das jetzt Juve ist oder sonstige Seiten, die einfach auch Rankings enthalten, suche ich Berater raus, die einfach in den Rechtsgebieten spezialisiert sind und auch einfach gute Bewertungen haben. Dann gehe ich mit denen in so ein Erstgespräch und ich finde, manchmal merkt man es schon relativ schnell, ob es einfach passt. Also wenn das Erstgespräch schon nicht gut läuft, dann brauchen wir auch kein zweites führen. Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn man einfach so ein bisschen einen bunten Strauß hat an oder beziehungsweise sich so ein bisschen Portfolio aufbaut an verschiedenen Beratern, weil ich denke, dass es einfach für verschiedene Rechtsfragen auch unterschiedlicher Beraterbedarf. Manchmal braucht man vielleicht jemanden, der mehr für Diplomatie ist, und manchmal braucht man vielleicht jemanden, der auch mal ein bisschen angriffslustiger ist. Also ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, wenn man sich nicht sagt, ich habe in einem Rechtsgebiet meinen festen Berater, sondern ich glaube, es bietet sich auch tatsächlich an, in jedem Rechtsgebiet auch einfach mehrere sich zumindest anzuschauen. Und ich denke einfach, man merkt auch anhand der ersten Rückmeldung, ob das funktionieren kann oder nicht.
Du sagst anhand der ersten Rückmeldung, und du hattest eben auch diesen Ausdruck benutzt, man merkt, ob das passt. Mhm. Kannst du da noch mal so ein bisschen reingehen? Woran merkt man, ob das passt?
Ja, also ich meine, das kennt jeder, der mal Anwalt war, manchmal formuliert man Sachen bewusst sehr vage. Und wenn ich merke, dass ich quasi immer nur vage Aussagen kriege, auch in Sachen, bei denen ich einfach mal rechts oder links brauche, dann finde ich es schwierig. Also ich brauche auch tatsächlich jemanden, der pragmatische Lösungen vorschlägt und der nicht immer nur Probleme aufwirft. Also wenn ich einen Berater habe, also klar, es gibt nicht für jedes rechtliche Problem immer die eine Lösung. Manchmal ist es einfach so, ja, da gibt es einfach mehrere Lösungen. Man muss sich dann entscheiden. Das ist ja auch gut. Aber ich brauche eigentlich keinen Berater, der nur Probleme schafft. Ich brauche einfach einen, der auch, wie gesagt, pragmatische Lösungen vorschlägt. Ja, manchmal, also ich meine, seitenlange Gutachten sind in manchen Situationen angebracht. Also wenn mir jemand auch für die kleinsten Fragen seitenlange Gutachten schickt, dann passt es vielleicht auch nicht.
Ja, das Spannende finde ich bei den seitenlangen Gutachten. Ich kenne keinen einzigen Anwalt, der von sich sagt, ich schreibe seitenlange Gutachten, aber ich kenne sehr, sehr viele Inhouse-Juristen, die das anmerken, dass das doch immer mal wieder passiert.
Ja, doch, es passiert. Also ich sehe es ja auch manchmal ein, dass, wie gesagt, manchmal ist auch ein Ja oder ein Nein nicht passend. Manchmal braucht man dann einfach noch ein Ja, aber oder ein Nein, aber. Ja, aber wenn ich auf jede Frage einfach sehr, sehr viel mehr Information brauche und der BGH hat gesagt und ich weiß, das ist dann nicht pragmatisch vielleicht. Also wie gesagt, es kommt auf die Situation drauf an. Manchmal ist es auch angebracht, aber...
Wenn du das jetzt so mitnimmst, auch aus deinem eigenen Erleben im Unternehmen, was würdest du denn heute anders machen, wenn du selber nochmal als Anwältin tätig werden würdest?
Genau das, immer hinterfragen. Genau fragen, will der Mandant das wirklich gerade lesen? Weil ich habe eben noch das Gefühl, dass man manchmal... als Anwalt so auch quasi rechtfertigen, seine Arbeit so ein bisschen rechtfertigen möchte. Nicht inhaltlich, sondern man hat so das Gefühl, wenn der Mandant jetzt eine Frage stellt und er kriegt einfach nur eine E-Mail mit einem Ja oder mit einem Nein, dann kommt die Rückfrage, und dafür habe ich jetzt so viel bezahlt. Und dann hat man, glaube ich, auch so ein bisschen das Bedürfnis, da sowas zu zeigen, was man kann. Und das würde ich, glaube ich, rückblickend mehr angepasst auf den Mandanten machen. Und dann vielleicht auch noch mehr fragen, wie viel Information braucht der Mandant denn eigentlich? Will er das haben? Es gibt natürlich auch Mandanten, die wollen das bis ins letzte Detail dann aufgearbeitet haben. Dann ist das natürlich völlig korrekt, es dann so zu machen. Aber die meisten Mandanten lesen die Executive Summary und sagen, der Rest ist nett, aber eigentlich wird es nicht gebraucht.
Ja, also mehr Fragen stellen und auch darüber hinaus herausfinden, was der Mandant eigentlich wirklich möchte und dann dadurch noch eine maßgeschneidertere Lösung bieten zu können.
Genau. Und vielleicht auch noch mehr, wobei ich sagen muss, es ist vielleicht aus der internen Perspektive viel leichter als Anwalt. Ich meine, als Interner, wenn man da mal sagt, so geht's nicht, versucht man immer zu sagen, hier gibt's aber noch eine Alternative, mach's doch so. Und das ist als Anwalt oder als Anwältin zugegebenermaßen nicht immer so einfach, wenn man nicht alle Einblicke hat. Aber das zumindest zu versuchen, noch mehr Alternativlösungen dann aufzubringen, wenn das, was der Mandant halt gerade möchte, so nicht geht. Und nicht einfach, dass es dann mit einem Nein aufhört, sondern vielleicht dann auch zusammen mit dem Mandanten noch mehr Alternativen zu entwickeln.
Ja, das hat dann auch diesen Aspekt von echter Lösungsorientierung versus ein Rechtsproblem wird aufgeblättert.
Genau.
Das geht natürlich schon so ein bisschen weg von, sag ich mal, klassischer Rechtsberatung, die ja tatsächlich sehr problemorientiert ist, hinzu, ich nenne das auch gerne so eine Art ganzheitlicher Rechtsberatung, wo man auch so ein bisschen drum herum guckt, was hängt denn da noch alles dran und es dadurch einem besser gelingt, in Richtung der Lösung zu gucken.
Da muss ich übrigens sagen, das ist wirklich, finde ich, das Schöne an der Rechtsabteilung gegenüber der anwaltlichen Tätigkeit, dass man halt wirklich auch die Einblicke hat und auch direkt sieht, was aus dem, was man quasi gemeinsam erarbeitet hat mit den anderen Kollegen oder was man auch einfach empfohlen hat, dass man sieht, was am Ende rauskommt. Das ist klar, man sieht das als Anwältin auch manchmal, aber manchmal weiß man auch gar nicht so genau, was dann daraus gemacht wurde. Das kommt natürlich immer darauf an, wie weit man dann im Nachhinein noch involviert ist. Aber in der Rechtsabteilung ist es halt wirklich, du siehst halt unmittelbar, was du beigetragen hast. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Hast du da so ein Beispiel, was du mit uns teilen kannst?
Wir haben eine unserer Features, wir haben eine App, über die man sich identifizieren kann, über die man sich einloggen kann und über die man seine Wallet, also seine Verily Wallet, bedienen kann. Und man sieht natürlich, wenn man den ganzen Flow mitberaten hat, was man quasi mitgestaltet hat. Also wir sind dann involviert, wenn es jetzt neue Features gibt in der App, sind wir involviert, idealerweise von der Idee bis nachher zum Go-Live und kannst halt genau sehen, hier wurde das angepasst, weil wir da nochmal drüber geschaut haben oder hier habe ich diesen Punkt nochmal eingebracht. Und ja, das ist halt einfach, man sieht, man hat dann quasi am Ende in Teamleistung dieses neue Feature entwickelt und das finde ich super.
Ja, dass dann wirklich so ein Produkt am Ende steht, was ihr auch als Rechtsabteilung mitgestaltet habt.
Genau.
Und auch im Austausch ja mit den anderen, weil gleichzeitig werden ja von anderen Bereichen im Unternehmen, wird ja der Wunsch da sein, es zum Beispiel sehr kundenorientiert zu gestalten oder dass es intuitiv bedienbar ist. Und das muss ja dann alles zusammenpassen, auch mit den rechtlichen Anforderungen.
Genau, also das ist in der Tat natürlich auch ein Punkt, dass es immer verschiedene noch Vorstellungen und Wünsche gibt. Es ist natürlich spannend zu sehen, also beziehungsweise auch Kompromisslösungen oder neue Lösungen zu entwickeln, die vielleicht nicht schon dem entsprachen, was wir ursprünglich entwickelt haben, sondern es gibt ja auch immer noch vielleicht Variationen, die auch juristisch absolut in Ordnung sind, auf die wir vielleicht noch gar nicht gekommen sind. Oder aber vielleicht einer von den Kunden haben möchte, dann gucken wir uns das nochmal an. Und ja, vielleicht ist es ja dann auch eine Alternativlösung, die man ausgestalten kann. Also wie gesagt, man ist immer dabei und es entwickelt sich immer weiter. Also es steht quasi nie still. Und das macht echt Spaß.
Sarah, jetzt hast du ja schon gesagt, Offenheit und Neugierde, das sind zwei Eigenschaften, die dich antreiben. Was würdest du denn sagen, wenn wir mal gucken, okay, in welcher Situation sind wir gerade, was nehmen wir im Markt wahr? Das ist ja extrem volatil, alleine das, was was in den letzten 2 Jahren passiert ist, durch Corona, viele neue technologische Entwicklungen, unvorhergesehene Extremwetterereignisse. Es passieren ja so viele Dinge in letzter Zeit, die uns klar machen, die Situation verändert sich die ganze Zeit auch mit wesentlich höherer Geschwindigkeit gefühlt, als das vorher der Fall war. Und dazu kommt natürlich auch jetzt in so einem Bereich, in dem du arbeitest, du hast es eben auch schon gesagt, technologische Entwicklung überholt die Regulatorik und das ist im Grunde der Normalfall heute. Was glaubst du, brauchen Juristen für Eigenschaften, um diesen Herausforderungen, also von heute und von der Zukunft, die uns da noch erwartet, gut begegnen zu können?
Ja, also da ist, ja, ist wieder eigentlich also Flexibilität und Mut gefragt, wobei ich auch sagen muss, dass natürlich die Grundlagen, das heißt vor allem auch einfach so Spaß an der juristischen Tätigkeit, das wird unverändert, muss das dabei sein, weil ansonsten kriegt man auch die Motivation, glaube ich, nicht aufgebracht, um sich an die neuen Entwicklungen anzupassen. Und vor allem auch, und das denke ich ist auch wichtig, um quasi nachhaltig an der Sache zu bleiben. Man darf sich selbst irgendwie nicht verlieren in dem Ganzen. Also natürlich muss man schauen, wie sich das alles entwickelt und muss sich dann auch bis zu einem gewissen Punkt anpassen. Aber ich glaube, man muss sich auch treu bleiben.
Man muss sich treu bleiben und darf sich selbst nicht verlieren.
Genau.
Wie macht man das?
Das ist tatsächlich keine so eine ganz einfache Frage. Wie macht man das? Als mal ein Beispiel. Also es ist natürlich jetzt durch die neuen Technologien ist man viel mehr präsent überall, auf allen Kanälen ständig erreichbar. Und das ist tatsächlich, da sehe ich auch die Gefahr, dass man sich so ein bisschen zerreißt. Und da muss man auch wirklich selbst so ein bisschen bei sich bleiben und sagen, nee, ich bleibe mir treu, ich mache einen guten Job, ich versuche Probleme so weitestgehend zu lösen und wenn man allerdings auf allen Kanälen befeuert wird, ist wahrscheinlich eine der größten Aufgaben, ruhig zu bleiben. Vielleicht auch nochmal durchzuatmen und dann wirklich nochmal in Ruhe an die Sachen ranzugehen. Das ist aber jetzt nur quasi der neue Aspekt der ständigen Verfügbarkeit, wobei es ist ja jetzt auch nicht mehr so ganz neu, aber ich habe das Gefühl, während Corona wurde das noch intensiver. Und ansonsten, ja, es gibt auch vielleicht Juristen, die dieses Standard-Jura ist auch so ein bisschen blöd, aber jetzt zum Beispiel die klassischen juristischen Berufe einfach spannender finden als jetzt in einem Tech-Unternehmen. Ich glaube, auch diese Berufe wird es weiterhin geben. Wenn man sich jetzt sagt, okay, ich verschließe mich jetzt jeglicher digitaler Kommunikation, ja, das wird schwierig. Aber ich glaube, man kann trotzdem, wenn man die Motivation hat und wenn man das also gerne machen möchte, kann man trotzdem auch noch ein klassischer Jurist bleiben mit Gerichtsterminen, wie man sich so als Jurastudent im ersten Semester vorstellt. Ich glaube, das wird nach wie vor möglich sein. Also wie gesagt, das meine ich ein bisschen mit dem mit dem Treubleiben. Also man muss auch nicht in jede Richtung rennen, sondern man kann sich, glaube ich, auch in Zukunft immer noch aussuchen. Mhm. Was natürlich sein kann, ist, dass, und das, diese Entwicklung sehen wir jetzt auch ein bisschen, dass Legal Tech manche Bereiche vielleicht, also verschlankt, ja auch verschlanken soll. Und ich meine, dem kann man sich jetzt nicht verschließen. Also das, da muss man sich natürlich so ein bisschen anpassen. Aber ja, ich denke, man hat immer noch die Frage, und es ist, vielleicht macht es das auch so unfassbar spannend, Juristin in der aktuellen Zeit zu sein, dass man einfach vielleicht auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten dazu bekommt.
Ja, jetzt hast du mich gerade noch auf eine Idee gebracht mit der Schere, die du da aufgemacht hast. So auf der einen Seite diese agilen Tech-Unternehmen und dann in deinem Beispiel auf der anderen Seite der Jurist, der möglicherweise Rechtsanwalt, der noch ganz klassisch vor Gericht geht mit seinen Fällen. Eine Sache, die ich in-house empfunden habe, das würde mich mal interessieren, wie deine Sichtweise darauf ist, ist, dass da eine relativ starke Diskrepanz ist zwischen so einem agil operierenden Tech-Unternehmen und traditionellen Kanzleien. Und eine der Fragen, die ich mir stelle, ist, wie sich das wohl weiterentwickeln wird. Also wenn das tatsächlich so ist, dass die eine Seite halt sich immer weiterentwickelt und die andere im Wesentlichen mit einem deutlich langsameren Tempo in eine Veränderung geht, ob das nicht irgendwann eine Art Fliehkraft erzeugt, die auch spürbar ist.
Ja, das kann schon sein. Also ich meine, es ist jetzt, was so die Verwaltung und auch die Gerichte angeht, auch selbst da tut sich ja einiges. Also das ist in der Tat ein bisschen langsamer als jetzt in einem agilen Tech-Unternehmen, aber ich meine, selbst da wird ja sehr viel digitalisiert. Und ja, ich glaube, dieses klassische, ich habe eine Handakte, ich drucke alles aus und ich bearbeite meine Akten und stelle sie danach in den Schrank. Es kann schon sein, dass sich das irgendwann erledigt hat, aber da bin ich auch zu wenig drin. Und das, also ich habe auch noch Kollegen, die Anwälte sind, die sagen, genau so brauche ich es. Also ich kann nicht alles digital machen. Ich kann mich da nicht dran gewöhnen, das alles digital zu machen. Das ist für mich heute gar nicht mehr so vorstellbar. Also ich habe einen Laptop und manchmal habe ich noch einen Notizblock, meistens nicht mal mehr das. Aber es gibt auch nach wie vor Juristen, die das genau so, sagen wir mal, oldschool brauchen. Ja, es kann sein, dass sich das irgendwann mal so weit auseinanderentwickelt, dass es nicht mehr zusammenpasst, aber ich glaube nicht, dass das so kurzfristig stattfinden wird.
Ja, das mit dem mit dem Paperless, das habe ich auch erlebt. Das ist ja im Startup absolut nicht üblich, irgendwie die Sachen auszudrucken, wie man das so aus der Kanzlei oder vielleicht anderen Hintergründen gewohnt ist. Und da wird die Rechtsabteilung dann auch ganz verwundert angeschaut, wenn die ihre Sachen ausdrucken will. Da lernt man das dann recht schnell.
Ja, als ich das erste Mal wieder im Büro war, jetzt nach der Zeit zu Hause im Homeoffice, habe ich gemerkt, mein Drucker ist gar nicht mehr aktiviert. Also ich hab tatsächlich jetzt seit eineinhalb Jahren nichts mehr ausgedruckt. Und es ging auch.
Ja. Ja, und es ist auch besser, finde ich, wenn es paperless geht. Also ich denke mal, das ist definitiv ein positiver Aspekt an Zukunft, dass es paperless sein kann.
Ja.
Sarah, vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights und dass du uns mitgenommen hast in deinen Alltag und den Karriereweg, den du da gegangen bist. Es hört sich wirklich sehr interessant an. Auch mit diesen digitalen Identitäten kann ich mir vorstellen, dass das ein Thema ist, von dem wir auch in Zukunft noch etwas hören werden.
Ja, gerne. Es hat total Spaß gemacht. Es war mir eine Freude.
Ich hoffe, euch hat das Interview mit Sarah genauso viel Freude bereitet wie mir. Die interessanten Einblicke in die Rechtsabteilung eines Startups, dass das was ist, was euch interessiert. Und wenn ihr jemand anders kennt, für den der Podcast auch interessant sein könnte, die sich das vielleicht anhören möchte, dann freue ich mich sehr, wenn ihr diese Folge teilt. Und auch natürlich euer Feedback, egal in welcher Form, gerne per PM bei LinkedIn oder natürlich auch in Form einer Rezension bei iTunes. Und wenn ihr den Podcast mit einer guten Bewertung, mit einer 5-Sterne-Bewertung bewerten möchtet, dann ja, ist das eine große Motivation für mich und natürlich auch etwas, mit dem ihr eure Wertschätzung mir gegenüber zeigen könnt für die Arbeit, die ich ja alle 2 Wochen und auch zwischendurch in den Podcast stecke. Also vielen Dank dafür, auch wenn ihr das schon gemacht habt in irgendeiner Form. Es ist wirklich jedes Mal eine große, ja, Motivation, auch drin zu bleiben und weiterzumachen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.